Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bin Olaf Häuser und für heute ist eine Reise in die USA geplant. Es könnte allerdings ein bisschen schwierig werden, denn kürzlich hat die Regierung der Vereinigten Staaten den Travel Ban, also das Einreiseverbot für EU-Bürger, verlängert. Heißt, ohne Sondergenehmigung kommt da niemand rein. Denn in Amerika geht die Angst vor der Delta-Variante um. Und diese Angst trifft im Inneren der USA auf eine Situation, in der die Spaltung des Landes inzwischen auch auf medizinischem Gebiet sichtbar wird. Ähnlich wie in Deutschland hat man die meisten Impfwilligen inzwischen versorgt. Und nun geht es darum, die Impfgegner, auf Englisch Anti-Vaxxers, zu überzeugen. Auch die Republikaner, wen wundert's, haben dieses Wählerpotenzial entdeckt. Und was heißt entdeckt? Im Grunde fühlt es sich so an, als gehörten die Anti-Vaxxers spätestens seit Donald Trumps Feldzug gegen wissenschaftliche Erkenntnisse zur republikanischen Kernklientel. Bevor ich allerdings mit meinem Kollegen Roland Nelles, dem langjährigen US-Korrespondenten, genau über diese Problematik spreche und auch darüber, inwiefern das Virus inzwischen eine politische Waffe geworden ist, machen wir es, wie es sich gehört. Zuerst spricht immer der Präsident.
What's different about this surge from previous ones is we have the tools to prevent this rise in cases from shutting down our businesses, our schools, our society, as we saw what happened last year. The best line of defense against the Delta virus is the vaccine. It's as simple as that, period. The vaccine. I want to be crystal clear about what's happening in the country today. We have a pandemic of the unvaccinated.
Als wir das letzte Mal sprachen, Roland, hast du mich sehr neidisch gemacht. Und zwar mit der Erzählung von Drive-Thru-Impfungen in den USA. Ich glaube, das war so zu der Zeit, als wir hier in Deutschland noch eine sehr prekäre Impfstoffsituation hatten. Inzwischen kommt es mir so ein bisschen vor wie in den 80ern. Die USA machen was vor, wir finden das cool und machen das so ein halbes Jahr später, machen wir das nach. In diesem Fall ist es dann, wir haben vorher Notstand gehabt, jetzt haben wir den totalen Überschuss an Impfstoff und direkt danach entdecken wir, wie viele Impfverweigerer es eigentlich wirklich in Deutschland gibt. Jetzt möchte ich von dir bitte einen aktuellen Lagerbericht haben, wie es denn bei dir in den Vereinigten Staaten aussieht. Haben die USA inzwischen den Punkt erreicht, an dem alle Impfwilligen immunisiert wurden?
Mein Eindruck ist, das ist so. Die meisten Leute, die scharf waren auf die Impfung, haben den Schuss bekommen. Und jetzt werden halt noch die ganzen Leute eingesammelt, die sich bisher weigern oder zu faul waren, hinzugehen oder vergessen haben, hinzugehen. Oder die eben so ein bisschen eine Animation brauchen, damit sie hingehen. Und da sind sie gerade dabei. Also das ist ein, glaube ich, ein tatsächlich auch so ähnlich wie in Deutschland vielleicht, auch so ein bisschen langwieriger Prozess. In Deutschland, habe ich ja gesehen, werden Bratwürste verteilt, damit die Leute zum Impfen kommen. Ja. Und so ähnlich muss man sich das hier auch vorstellen. Die versuchen das eben möglichst niedrigschwellig anzubieten, damit eben Leute, die vielleicht denen das vorher zu kompliziert war mit dem Impfen, damit die eben auch animiert werden zu kommen. Und dann hast du aber natürlich die Gruppe der ganz harten Impfverweigerer, die also auf Teufel komm raus nicht geimpft werden wollen. Und da sind die, glaube ich, auch so ein bisschen am Rätseln hier, Joe Biden und seine Leute, wie sie denen eigentlich beikommen sollen. Und ich glaube, also das ist etwas, was man jetzt so in den letzten Tagen beobachten kann, dass da im Grunde die Delta-Variante nachhilft, wenn man so will. Denn die Delta-Variante breitet sich hier in den USA aus, auch mit ziemlicher Geschwindigkeit in bestimmten Gegenden. Und offenbar führt die Angst davor, sich damit anzustecken, dann doch auch bei so manchen Impfgegner zum Umdenken und die gehen dann auch zum Impfen.
In the United States, which has experienced more COVID-19 cases and deaths than any other country, the Delta variant represents about 83% of new infections. So far, unvaccinated people represent nearly 97% of severe cases.
Bis vor 3-4 Tagen hörte man Nachrichten, dass die Impfwilligkeit abnimmt und jetzt habe ich in den letzten 3-4 Tagen genau das gelesen oder gehört, was du mir gerade berichtet hast. Kannst du abschätzen, wie groß der Prozentsatz der Menschen ist, die sich überhaupt nicht impfen lassen wollen in Amerika?
Also ich habe ja in einigen Bundesstaaten dazu recherchiert und es gibt eben Bundesstaaten, in denen sind es bestimmt 30-35% der Bevölkerung, die sich partout nicht impfen lassen wollen. Dann gibt es Bundesstaaten, in denen sind es vielleicht höchstens 10-20% oder auch noch weniger. Also das ist wirklich auch so regional unterschiedlich hier. Das liegt natürlich daran, dass du klassische Gegenden hast, wie Tennessee, Louisiana, Alabama, Texas, wo es generell eine große Skepsis gab gegenüber Covid, gegenüber allen Maßnahmen gegen Covid und eben auch gegenüber dem Impfen. Und in diesen Gegenden ist eben die Impfquote immer noch verhältnismäßig gering. Aber so overall würde ich sagen, gibt es wahrscheinlich so 20-30% der Amerikaner, die tatsächlich sehr klar gegen das Impfen eingestellt sind.
Ah, könnte knapp werden mit der angestrebten Herdenimmunität. Wenn es 30% sind, haut das nicht hin, ne?
Klar, natürlich, aber ich denke, du kannst auch die Leute trotzdem immer wieder umbiegen. Also es ist ja jetzt nicht so, dass das in Stein gemeißelt sein muss. Das Fernsehen hier ist interessanterweise voll von Berichten im Augenblick von Leuten, die eben Impfverweigerer waren und jetzt mit der Delta-Variante auf der Intensivstation liegen und beziehungsweise im Krankenhaus sind und kaum noch richtig Luft kriegen. Und diese Leute werden dann, das Fernsehen ist hier knallhart, die gehen dann da rein und interviewen diese Leute.
Baird says before he got sick, he believed in the anti-vaccination propaganda.
I was an idiot. I didn't get the shot. I believed all the hoopla.
His mind has been changed.
It's not gonna stop you from getting COVID. Don't be stupid.
Das ist dann tatsächlich erschreckend, weil die Leute sagen dir dann oder sagen diesem im Fernsehen dann hier, hätte ich mich doch mal impfen lassen, dann würde ich jetzt hier nicht liegen. Und ich war so doof, dass ich gedacht habe, ich brauche die Impfung nicht und das ist alles Quatsch mit der Impfung. Und jetzt bereue ich, dass ich mich nicht habe impfen lassen. Und diese Fälle gibt's hier eben auch. Und ich glaube, dass sozusagen dieses Erleben, das wird dazu führen, dass eben auch in bestimmten Gegenden, da wo vielleicht viele Impfverweigerer leben, die Impfquote dann doch jetzt ein bisschen schneller auch hochgehen wird, als das vielleicht manche erwarten.
Du wirst sicherlich merken, worauf ich hinaus will, aber kannst du ermessen, wie viele von den Impfverweigerern Republikaner sind?
Also man muss immer ein bisschen, ja, also klar, das sind natürlich Republikaner, das sind sozusagen auch diese klassischen Trump-Anhänger, die eben alles falsch finden, was von Demokraten kommt und deshalb auch die Impfung sozusagen, weil sie jetzt von Joe Biden verabreicht wird, auch für falsch halten. Also die gibt's natürlich. Aber ich glaube, es ist auch nicht nur so, sondern es gibt zum Beispiel auch Gegenden, in denen Angehörige von Minderheiten sich nicht impfen lassen, aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen. Also das sind die sogenannten Black Communities, also die Schwarzen. In schwarzen Gegenden gibt es also auch Vorbehalte gegen die Impfungen. Da gibt es aber zum Beispiel auch generell einen schwierigen oder ein Problem beim Zugang zu medizinischer Versorgung, weil diese Leute eben generell, was medizinische Versorgung angeht, benachteiligt werden oder benachteiligt sind. Da ist die Schwelle, so zum Arzt zu gehen oder in so ein Impfzentrum zu gehen, eine Spritze zu bekommen, die ist einfach viel höher bei manchen dieser Leute. Und deshalb ist es auch dort eben weit verbreitet. Und dann darfst du auch nicht vergessen, dass viele Leute einfach auch gar keinen Zugang haben zu den Debatten, die wir hier den ganzen Tag so führen. Also klar,
du meinst du das?
Naja, also nicht jeder guckt halt jeden Tag Spiegel Online oder CNN oder so. Viele Leute nehmen an diesen ganzen Debatten gar nicht teil und informieren sich auch gar nicht, wollen das gar nicht oder haben kein Interesse, sind zu sehr mit ihrem eigentlichen Alltag beschäftigt, weil sie zum Beispiel Armutsprobleme haben, weil sie fürchten müssen, aus ihrer Wohnung zu fliegen, weil sie keinen Job haben und die haben deshalb auch gar keinen richtigen Zugang zu einer Impfung. Also das kann man sich immer so gar nicht richtig vorstellen, aber es ist tatsächlich so und es ist auch das natürlich eine soziale Frage und auch ein weit verbreitetes Phänomen hier, weil du eben auch sehr viele Leute hast, die hier am Rande des Existenzminimums leben und die in sehr schwierigen Verhältnissen leben müssen und die deshalb eben auch nicht so richtig Zugang haben zu Impfungen und zu solchen Dingen.
Das Ganze hat vor allen Dingen mit der neuen Welle zu tun, die von der Delta-Variante des Coronavirus vorangetrieben wird. Du hast ein sehr interessantes Stück geschrieben über den Travel Ban, der jetzt verlängert wurde. Was heißt jetzt schon ein bisschen her? Ich glaube, bis Ende August irgendwann. Korrigiere mich bitte, 21. habe ich irgendwie im Hinterkopf. Erstmal. Und ich habe mich gefragt, wenn jetzt aber die Delta-Variante doch schon die dominierende Virusmutante in Amerika ist, bringt dann dieser Travel Ban überhaupt noch was?
Also der Travel Ban, das geht ja zurück auf Donald Trump. Der hat das damals eingeführt, dass er gesagt hat, okay, vor allem Leute aus dem Schengen-Raum, also aus dem EU-Schengen-Raum, sollen nicht in die USA einreisen dürfen. Und Joe Biden hat das im Grunde fortgesetzt, weil er gesagt hat, Die Sorge ist eben groß, dass über die Leute aus dem Schengen-Raum zusätzliche Viruslast eben nach in die USA eingetragen wird. Und man kann das ein bisschen nachvollziehen natürlich, weil die immer noch so viele Ungeimpfte hier haben, auch Impfverweigerer, dass sie natürlich Sorge haben, dass wenn eben zusätzliche Viruslast aus dem Ausland kommt, dass das einfach nur das Risiko weiter erhöht, dass sich die Delta-Variante oder auch andere Mutationen eben schneller ausbreiten.
Man darf allerdings nicht vergessen, dass die Einreisebeschränkungen etwas einseitig ausfallen. Denn momentan ist laut Auswärtigem Amt die Einreise aus den USA nach Deutschland unbeschränkt möglich. Aus dieser Situation kann ein Nachteil für Europa und die Staaten entspringen, die vom Travel Ban betroffen sind. Und wenn man so will, auch ein mittelbarer Protektionismus für amerikanische Unternehmen.
And what this announcement from the White House is telling us is that the U.S. is far less willing to welcome in foreign travelers into the U.S. than some of these foreign countries are willing to welcome U.S. citizens into their countries at the height of the tourism season. The U.S., in making this announcement, an official telling me it's about the rise in cases because of the Delta variant. This official saying that the U.S. remains committed to reopening international travel on a safe and sustainable basis. But at this point, given the increase we're seeing in the U.S., at this point, they're not willing to do that.
Das ist natürlich vor allem für Länder wie Deutschland oder auch Italien, Frankreich, die mit den USA sehr viel geschäftlich verbunden sind, ist es natürlich extrem wichtig, dass man da wieder reisen kann. Es ist ja im Augenblick so, dass sogar eben Manager und Angehörige von deutschen Firmen oder von europäischen Firmen, die in den USA ansässig sind, dass die auch Probleme haben, eben zwischen den beiden Kontinenten hin und her zu reisen. Die haben eben bestimmte Arbeitsvisa, mit denen sie sich in den USA aufhalten dürfen. Aber das Problem ist eben, wenn diese Leute dann nach Europa zurückreisen und dann wieder in die USA einreisen wollen, dann kriegen sie natürlich ein Problem, weil sie eben unter diesen Travel Ban fallen. Und das macht eben vielen Firmen hier in den USA, also europäischen Firmen in den USA, sehr zu schaffen, weil sie eben ihr Management, ihre Leute, ihre Experten nicht hin und her fliegen können, so wie das eben in normalen Zeiten der Fall ist. Und es ist auch für die Familien dieser Leute natürlich hart. Die können eben seit Monaten eben auch diese Familien, ihre Familien in Europa nicht besuchen. Und weil sie eben Angst haben müssten, dann nicht wieder in die USA zurückkehren zu dürfen. Also das ist, da gibt es eine Menge Probleme. Und das ist natürlich den Deutschen, der Bundesregierung und der Europäischen Kommission ist das natürlich sehr bewusst, weil natürlich auch die Firmen Druck machen und die versuchen natürlich auch, Bundesregierung und EU-Kommission, die Amerikaner irgendwie dazu zu bringen, diese Sachen zu lockern. Aber das ist eben sehr schwer.
Ja, und wenn man jetzt, sag ich mal, das Problem weiterspinnt, gut, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen nicht, dass wir vorher ein bisschen gequatscht haben, aber wir haben ja festgestellt, jeder leidet unter der Pandemie, jeder leidet unter diesen besonderen Bedingungen, mehr oder weniger. Und wenn du dir jetzt vorstellst, dass du noch nicht mal deine Kollegen, Freunde, Verwandte sehen darfst oder halt deine Firma dadurch massive Einbußen hat oder Schwierigkeiten hat, ist es ja nochmal ein größerer Druck.
Genau, es geht ja jetzt nicht um Tourismus, also es geht ja jetzt nicht darum, genau, dass man irgendwie nicht an den Strand fahren darf oder so, sondern es geht tatsächlich um wirklich die ganz, ganz realen Dinge des Lebens, ja. Dazu muss man sagen, ist echt interessant, finde ich. Amerika ist sich im Augenblick auch so ein bisschen selbst genug, hat man den Eindruck. Die haben sich mit der Situation ganz gut arrangiert, dass da keine Europäer kommen zurzeit. Also es ist zum Beispiel so, war mir gar nicht bewusst, aber es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel natürlich die europäischen Fluggesellschaften, die viel mehr auf das Transatlantikgeschäft angewiesen sind als die amerikanischen Fluggesellschaften. Die amerikanischen Fluggesellschaften machen also einen Riesenteil ihres Geschäfts innerhalb der USA. Und haben auch sich umgestellt natürlich auf die Situation. Das heißt, die Maschinen, die von United oder Delta früher immer nach Europa geflogen sind, die fliegen jetzt innerhalb der USA. Also ich bin neulich von Chicago nach Washington in so einer riesen Boeing 777 geflogen, die normalerweise nach Frankreich fliegt oder nach Frankfurt oder so. Und die fliegen jetzt zum Beispiel auch verstärkt ihre eigenen Urlauber nach Hawaii. Das ist ein Riesenboom in Hawaii, weil die Amerikaner, die nicht nach Europa fahren können, um dort Urlaub zu machen, die machen jetzt alle im eigenen Land Urlaub wieder, fliegen nach Hawaii oder an andere Strände im eigenen Land und Das hilft natürlich auch so ein bisschen jetzt der heimischen Tourismusindustrie, weil das natürlich ein Stück weit das ausgleicht, was durch die Europäer, die nicht mehr kommen, irgendwie verloren gegangen ist. Also insofern sind die Amerikaner, glaube ich, auch, die spüren das gar nicht so, dass die Europäer gar nicht da sind. Das ist schon interessant. Dadurch, dass es hier so ein Riesenland ist, fällt es halt so richtig gar nicht ins Gewicht, dass die Europäer, auch die europäischen Touristen nicht kommen. Also du wirst sicherlich ein paar Hotels am Times Square in New York finden, wo normalerweise immer viele Europäer absteigen, Touristen, die dir sagen werden, dass es ganz schlimm alles ist. Aber sonst so im Land spüren die das eigentlich kaum.
Ich habe den Eindruck, als ob hier die Einreise und Impfwilligkeit und Impfgegnerschaft, also irgendwie als ob das Virus so ein bisschen auch politische Waffe geworden ist in Amerika. Und es gibt ja doch einige Senatoren, republikanische Senatoren, die sich massiv gegen die Corona-Schutzmaßnahmen wehren.
Just two states, Florida and Texas, account for 1/3 of all new COVID-19 cases in the entire country. Just two states. Look, we need leadership from everyone. If some governors aren't willing to do the right thing to beat this pandemic, then they should allow businesses and universities who want to do the right thing to be able to do it. I say to these governors, please help. But if you aren't going to help, at least get out of the way. The people are trying to do the right thing.
Kannst du mir mal nochmal helfen, was da los ist? Und ob das wirklich so ist? Ist es wirklich inzwischen ein Kampf um die Deutung des Virus, um den Umgang geworden?
Ja, das ist ja im Grunde die Schlacht, die schon seit dem vergangenen Jahr geführt wird. Die wird einfach jetzt fortgesetzt und die brennt jetzt, wenn man so will, kommt die wieder hoch, weil das Virus natürlich wieder verstärkt da ist. Das ist der alte Konflikt, der ja auch von Trump geschürt worden ist, zwischen denjenigen, die eben finden, dass man die Sache sehr, sehr ernst nehmen muss und dass man da eben alle Maßnahmen ergreifen muss, die notwendig sind, um das Virus einzudämmen. Auf der einen Seite, also das sind eben Joe Biden und viele Demokraten, aber eben auch führende Wissenschaftler wie Fauci. Und auf der anderen Seite hast du eben so die knallharten Republikaner, Trump-Anhänger, die eben sagen, also diese ganzen Einschränkungen widersprechen unserem Freiheitsgedanken, Gedanken, dass wir uns selber bestimmen können über unser Leben und über die Art und Weise, wie wir leben wollen. Und das Tragen von Masken und all diese Vorschriften ist im Grunde schon ein so starker Eingriff in unsere Freiheitsrechte, dass wir da eigentlich im Grunde nicht mitmachen wollen. Und der Konflikt läuft eben durch den Kongress, wo du sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat eben diese ganz knallharten Anti-Masken-Menschen hast. Und dann hast du das aber eben auch in den Bundesstaaten. Also Florida zum Beispiel hat einen Gouverneur, der heißt Ron DeSantis. Das ist ein Republikaner, der macht sich hier auch offenbar so ein bisschen Hoffnung darauf, so der neue Trump zu werden. Und der
will auch Präsident werden, ne? Habe ich irgendwo gelesen. Kann das sein?
Ja, hat er jetzt noch nicht gesagt, aber er wird natürlich immer so gehandelt hier so als neuer Star der Republikaner, weil er eben auch so in diesem Trump-Sound unterwegs ist und aber dafür eben auch ein bisschen jünger ist als Trump und so ein bisschen dynamischer wirkt. Und der Ron DeSantis, der ist eben auch so ein absoluter knallharter Freiheitsideologe, wenn man so will. Der also sozusagen schon das Tragen von Masken für ein Verbrechen hält und auch Impfpflichten und solche Dinge, also davon auch nichts hält. Und der macht da eben eine Riesenshow draus.
Nicht erst seit Donald Trump muss Politik in den USA auch immer ein wenig oder ein bisschen mehr Show sein. Doch auch im postfaktischen Zeitalter bleiben öffentliche Regierungsmaßnahmen dokumentierbar. Wie zum Beispiel das im Mai von Gouverneur DeSantis erlassene Verbot, Sie haben richtig gehört, Verbot, in Schulen, Firmen und staatlichen Einrichtungen einen Impfnachweis zu fordern. Und das darauf folgende Verbot, Ausnahmen von diesem Verbot zuzulassen. Zum Beispiel für Passagiere von Kreuzfahrtschiffen, was der Journalist Chris Hayes in seiner Show des Fernsehsenders MSNBC genüsslich kritisiert.
Back in May, you might remember, Governor DeSantis signed an executive order that banned businesses, schools and government agencies from requiring people to prove they are vaccinated. And then, in a completely deranged move, there's no other word for it, he refused to make an exception to that rule for cruise lines. Cruise lines could not require vaccination on their cruise ships. On Friday, DeSantis signed yet another executive order, this one banning mask mandates in schools, saying parents have the right to decide if their children would wear face coverings.
Das Problem ist aber, dass jetzt zum Beispiel gerade in Florida eben die Fälle, die Delta-Fälle eben extrem durch die Decke gehen und der Joe Biden und die Demokraten natürlich den Kopf schütteln, weil sie sagen, Mensch, in Florida, da sollte jetzt der Gouverneur doch langsam mal irgendwie in die Puschen kommen und auch wieder das Tragen von Masken zur Pflicht machen oder auch das Impfen irgendwie stärker vorantreiben. Und das ist so ein Konflikt, der jetzt hier im Augenblick gerade hochkocht. Das Gleiche mit Texas, da gibt es eben auch so einen republikanischen Gouverneur, der auch so eine ganz harte Linie verfolgt gegen Masken, gegen Einschränkungen. Und die können das ja eben auch selbst bestimmen. Das heißt, die Bundesregierung aus Washington, die kann da eigentlich gar nicht viel machen. Wenn die in den Bundesstaaten sagen, wir wollen hier keine Maskenpflicht, dann gibt's auch keine Maskenpflicht. Also das ist eben auch der Föderalismus hier, der das dann ermöglicht. Da kann dann der Joe Biden im Weißen Haus irgendwie schimpfen und toben, aber der kommt da nicht gegen an, weil das ist einfach rein verfassungsrechtlich nicht möglich, denen da rein zu regieren.
Mr. President, do you believe that Governor DeSantis and Governor Abbott are personally making decisions that are harming their own citizens?
I believe the results of their decisions are not good for their constituents. And it's clear to me and to most of the medical experts that the decisions being made, like not allowing mask mandates in school and the like, are bad health policy.
Nur damit es klar wird, mit wem wir es hier zu tun haben. Ronald Ron DeSantis ist seit Januar 2019 Gouverneur von Florida und hat in dieser relativ kurzen Amtszeit einige bemerkenswerte Erfolge erzielt. Nach den gewaltsamen Black Lives Matter-Protesten des vergangenen Jahres brachte DeSantis das sogenannte Anti-Riot-Gesetz auf den Weg, das unter anderem Menschen vor Strafverfolgung schützen kann, wenn sie sich von Protestierenden bedroht fühlen und sie deshalb mit dem Auto überfahren. DeSantis verbot per Gesetz, dass an Floridas Schulen über die sogenannte Critical Race Theory gesprochen wird. Das ist ein intellektueller Ansatz, der versucht, Rassismus und den Begriff Rasse in gesellschaftlichen Kontext zu setzen und die Instrumentalisierung dieses Begriffes für politische Ziele erforscht. DeSantis begründete diesen Schritt damit, dass Schulkinder sonst lernen würden, Zitat, unser Land zu hassen. Außerdem würde dadurch Rassismus gefördert. Das muss man sich mal genüsslich durchs Hirn wandern lassen. Eine kritische Betrachtungsweise alltäglichen Rassismus wird verboten, weil sie den Rassismus fördere. In die gleiche Richtung geht ein weiteres Gesetz, das der Gouverneur von Florida im Juni unterzeichnete. Universitäten sind verpflichtet, Angestellte und Studenten regelmäßig über ihre Überzeugungen zu befragen. So soll nach DeSantis Logik verhindert werden, dass sie von abgestandenen Ideologien indoktriniert werden. Auch das ein Argument mit erheblichem Diskussionspotenzial. Immerhin, DeSantis oder seine Strategen scheinen ein Händchen für Wahlkampfslogans zu haben, die einem Donald Trump Ehre machen könnten. Oder ihn platt kopieren. Zum Beispiel den Slogan Make America Florida. Oder seine auf Kaffeebecher, Fähnchen und Schirme gedruckte Privatfehde mit dem bekannten Virologen Anthony Fauci. Don't Fauci my Florida, heißt sie. Elegant, wirklich. Wegen der hohen Infektions- und Todeszahlen bei gleichzeitiger Verbannung der Maskenpflicht trägt der Gouverneur übrigens inzwischen bei seinen Kritikern den eindeutigen Spitznamen Ron DeSantis. Wie empfindest du das denn? Ich meine, du bist jetzt schon so lange in Amerika, du kennst dich so gut aus und du hast jetzt schon so viel erlebt, gerade in den Trump-Jahren. Wie wirkt dieses Gezerre um die Deutungshoheit oder um die Instrumentalisierung des Coronavirus auf dich?
Also ich finde das nachvollziehbar, weil ich eben weiß, wie gespalten das Land hier ist. Also die politischen Lager stehen sich eben sehr feindselig gegenüber. Und insofern wundert mich das jetzt nicht, dass auch eben so eine Debatte stattfindet und dass hier das Coronavirus in dieser Form politisiert wird. Also das ist eigentlich für mich jetzt keine richtige Überraschung. Was für mich eine Überraschung war, muss ich ganz ehrlich sagen, war, dass ich vor kurzer Zeit, längere Zeit in Deutschland war und festgestellt habe, dass das da gar nicht so viel anders ist in einigen Teilen. Also ihr habt ja in Deutschland auch eine sehr starke Debatte über die Frage Impfverweigerer, inwieweit kann man das eigentlich mandatieren, das Impfen und solche Dinge. Dann gibt es die Debatte über die Kinder und Jugendlichen, ob die eigentlich geimpft werden sollen und solche Dinge. Und das ist ja zum Teil wird das ja auch wahnsinnig politisiert und ist unheimlich politisch. und spielt auch eine Rolle im Wahlkampf. Also wenn ich sehe, dass in Bayern zum Beispiel der Chef der Freien Wähler, Herr Aiwanger, jetzt rumläuft und im Grunde die Stimmen einsammelt der Impfskeptiker, indem er sozusagen auch offen lässt, ob er sich impfen lässt oder nicht, dann erinnert mich das sehr stark auch an diese Dinge, die hier eben stattfinden. Also du hast eben auch in Deutschland, hast du eben auch Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, die das gut finden, irgendwie, dass man da dagegen ist und die daraus auch im Grunde eine politische Frage machen. Und insofern gibt's da schon echt Parallelen. Das ist interessant.
Aber wir haben ja auch, wie in den USA, die Debatte über Impfpflichten, zumindest in gewissen Bereichen. Du hast, glaube ich, geschrieben, dass jetzt Facebook, Google und andere große Unternehmen in den USA Impfpflichten für ihre Mitarbeiter einführen wollen. Die beliebte Burgerkette, die ich jetzt nicht kannte, Shake Shack, will sogar, glaube ich, nur noch die geimpften Gäste bedienen und alle anderen müssen draußen bleiben. Das hört sich allerdings eher so an, als ob das die Fronten noch weiter verhärten würde. Und ich frage mich, nimmt man das einfach in Kauf?
Ja, also das ist eben auch eine Sache, die dann sagen nicht von oben, von der Bundesregierung geregelt wird, sondern das ist so ein bisschen Wildwuchs hier. Da macht eben jeder so ein bisschen, wie er das für richtig hält. Und das ist auch eben typisch amerikanisch, wenn man so will. Also der Bundesstaat New York hat eben verfügt, dass man jetzt künftig in den Restaurants geimpft sein muss oder einen Test vorlegen muss. Andere Staaten lehnen sowas strikt ab. Dann hast du diese Unternehmen, die das eben mandatieren für ihre Mitarbeiter. Die kriegen dafür Applaus aus der demokratischen Ecke und werden dann angefeindet aus der republikanischen Ecke. Also das ist alles noch so ein bisschen chaotisch und geht so ein bisschen wild durcheinander. Aber es wird natürlich trotzdem dazu führen, dass du in diesen Bundesstaaten, wo es jetzt diese Mandate gibt, denke ich, immer mehr Leute auch zum Impfen bekommst, weil die Leute natürlich sagen werden, okay, wenn ich jetzt nicht mehr in meine Lieblingspizzeria gehen kann, ohne geimpft zu sein, dann hole ich mir dann eben doch diese blöde Impfung.
Wenn wir die ganze Sache jetzt etwas weiterspinnen, ist es ja so, dass diese ganze Impfkampagne, die Impfgegner überzeugen Kampagne, jetzt nochmal die Grenzen lieber länger dicht halten wegen der Delta-Variante. Man muss sich im Grunde immer nur um dieses eine Hauptthema kümmern und dabei besteht die Gefahr, dass die großen Projekte, die Joe Bidens Regierung anpacken will, immer weiter rausgeschoben werden. Und wenn ich das jetzt weiterdenke, könnte ich mir vorstellen, dass das doch auch den Republikanern in die Karten spielt, weil irgendwann kommen die Midterms und dann kann es doch wieder kippen, oder nicht?
Na klar, die Republikaner, die spekulieren natürlich darauf, dass Joe Biden sich jetzt hier verzettelt und dass das alles nicht richtig läuft, was er sich so vorstellt. Und dass sie dann bei den Midterms im nächsten Jahr, also bei diesen berühmten Zwischenwahlen zum Kongress, dass sie dann eben die Mehrheiten im Senat und auf jeden Fall im Repräsentantenhaus irgendwie zurückerobern können. Die haben sie ja im Augenblick nicht. Und das ist also ein beliebtes Spiel, dass dann die Republikaner oder die Opposition eben dem Präsidenten im Kongress hier bei all seinen wichtigen Projekten so lange die Beine stellt, bis es eben dann bei den Midterms zu einem Erfolg für sie führt. Aber ich glaube, dieses klassische Muster wird auch so ein Stück weit im Augenblick aufgebrochen. Wir haben ja gerade diese Verhandlungen über das Infrastrukturpaket von Joe Biden. Und da gibt's interessanterweise schon eine Annäherung jetzt auch zwischen den Republikanern und den Demokraten. Und es könnte gut sein, dass sie also bei diesem Thema Infrastruktur, dass sie da tatsächlich auch zusammenfinden. Und das hat den einfachen Grund, dass natürlich die Republikaner, viele Abgeordnete dort, auch ein Interesse daran haben, dass in ihren Wahlkreisen eben bestimmte Projekte, Brücken, Straßen und so weiter mit staatlicher Förderung jetzt endlich mal erneuert werden. Und deshalb spielen sie da jetzt auch das Spiel von Joe Biden mit. Und dann gibt es am Ende so ein Win-Win für beide Seiten, wenn man so will. Dann kommt natürlich dazu, dass das Thema Infrastruktur, dass es eben auch ideologisch gar nicht aufgeladen ist. Also das kann man nicht vergleichen jetzt mit dem Thema Wahlrechtsreform oder auch Waffenrecht oder so. Da gibt es also überhaupt keine ideologischen Grabenkämpfe, sondern da geht es einfach schlicht um Geld, um Beton gießen und da sind immer eben alle gerne schnell dabei. Und deshalb wird es da bald eine Einigung geben. Natürlich ist es für beiden doof, wenn jetzt das Coronavirus plötzlich wieder so eine Riesenrolle spielt durch die Delta-Variante und er dann sehr viel damit wieder beschäftigt ist. Aber ich glaube, er kriegt das trotzdem hin, auch seine anderen Projekte weiter voranzutreiben. Das muss er, weil davon hängt natürlich auch ab, ob er dann im nächsten Jahr bei den Midterms doch mit seiner Partei die Mehrheiten verteidigen kann oder nicht.
Ist Trump eigentlich geimpft, frage ich mich gerade?
Trump hat sich, soll sich impfen, also
man
hat
munkelt.
Sich wohl impfen lassen, schon im Januar, zusammen mit seiner Frau. Das hat er aber selber, glaube ich, nie bestätigt. Das wurde aber so berichtet, ja.
Okay, das wäre ein typisches Vorgehen von Donald Trump.
Es ist übrigens auch so, es gibt hier jetzt auch Berichte darüber, dass eben Trump-Anhänger heimlich sich impfen lassen. Also die tun es ihrem großen Vorbild nach. Die gehen eben heimlich zur Impfung und bitten dann die Ärzte, dass nicht bekannt wird, dass sie geimpft wurden, weil das ihnen schaden würde sonst in ihrer Peer Group, also in ihrem Freundeskreis, wo alle dann gegen das Impfen sind. Also sowas gibt's ja auch. Es klingt verrückt, aber es ist anscheinend doch häufiger, als man so denkt.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und in dieser Woche gilt mein Dank Roland Nelles für den Talk, die Informationen und die Souveränität im Angesicht technischer Schwierigkeiten. Philipp Fackler hat wie gewohnt dafür gesorgt, dass diese Folge so gut klingt. Alle Podcasts des Spiegel und auch alle vorgelesenen Artikel des Heftes finden Sie immer in der Audiothek auf spiegel.de. Die Podcast-Formate können Sie bequem auch über Ihre bevorzugte App hören, zum Beispiel Apple Podcasts, Google Podcasts oder Spotify. Und wir hören uns in einer Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.